Herzlich willkommen zur sechsten Episode One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Mit
Christian Theiss
und Tim Binde. Und heute nennt sich die Episode Informeller Sport. Ich mach's so, wie ich es will.
Willkommen, 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 willkommen.
Okay, heute habe ich richtig Bock. Informeller Sport, ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe.
Ja, und ich habe richtig Angst.
Ja, wieso? Ja,
weil ich richtig abkacken kann. Ja, heute
genau.
Hier.
Du bist heute nur Sidekick. Ja. Mal sehen, was wir mit dir machen heute. Aber genau. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Ja, ist es ja. Eine Paradisziplin, kann man das so sagen?
Nicht oh.
eine von vielen.
Eine, ja. Damit bin ich groß geworden, so will ich sagen. Das habe ich jetzt innerhalb der letzten fast 15 Jahre nie aus den Augen verloren. Habe die Veränderungen so mitbekommen und werd häufig dazu gefragt zu den Thematiken und jetzt habe ich Lust mal mit dir zu besprechen.
Genau, ich darf aber dann auch mal was reinwerfen heute.
Wir machen eine Prüfung draus vielleicht.
Prüfungssituation, sehr gut. Nein. Definieren Sie jetzt. Also erstmal Leute, herzlichen Dank für die steigenden Abonnentenzahlen. Ich habe ja letzte Folge schon nochmal darauf hingewiesen, das mache ich jetzt regulär.
Haben wir den Grimme-Preis schon?
Auf dem guten Weg dahin.
Okay, alles klar. Ja. Früher, genau. Was kommt vorher? Der Grimme-Preis oder die Dissertation?
Wie weit bist oder du? Die Freiwillige Feuerwehr.
Genau, Dissertation.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja, stimmt. Ja. Ich habe lange nicht mehr gedisst. Muss heute wieder was
lang nicht mehr gedisst, ja, aber das kommt ja gleich erst. Ja, okay. Pass auf.
Was macht man so mit Mitte 20 den ganzen Tag?
Ja, an der Diss arbeiten, muss ich ja jetzt sagen. Das ist klar.
Jetzt kommt der Diss.
Ja, genau. Ja. Nein, ich habe ja ein Ziel definiert, ein klares Ziel zum Vollenden. Das sage ich jetzt aber nicht, weil sonst kriege ich noch Druck von den Zuhörern. Du weißt es aber, du runzelst aber gerade die Stirn. Wir hatten darüber gesprochen, aber es ist wahrscheinlich in vielen Terminen, die du im Kopf hast, untergegangen.
Ja. Was man nicht im Kopf hat, muss man im Terminkalender haben. Gibt es den Spruch oder habe ich ihn gerade erfunden?
Ach, das ist, glaube ich,
ja, ist okay. Ist auch scheißegal. Ja. Ich weiß, dass du was abgeben willst mit einem Datum. Ich krieg was zum Lesen, richtig?
Ja, du kriegst was zum Lesen, aber nach dem Urlaub.
Ja, also nach deinem Urlaub, nach deinem sechswöchigen Urlaub.
Genau, richtig. Nee, aber The News, ich habe mal heute wieder was aus meinem Sportleben. Letztes Mal kam es zu kurz. Ich habe mich mal einfach nur aus Interesse, damit ich mitreden kann, an das ein oder andere Homeworkout rangetraut. Bin dann mit dem Mainstream geschwommen und habe mich mal das ans 30-Minuten-App-Workout von Pamela Reif dran getraut.
Die taucht jetzt immer häufiger auf.
Ja, die ist jetzt,
auf.
Ich glaube, Corona hat die so gepusht.
Letztens waren Nichten zu Besuch, Alter 17 und 18, die kamen auch damit an. Dance-Workout.
Ja, genau.
Ich habe teilweise mitgemacht.
Aber leider schlechte Nachrichten, ist überhaupt nicht meins. Also ich finde es toll, wenn die Leute sich...
das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, nee, es ist
kam tolle Musik, als ich so gehört habe, war so 80er-Flashback. Ja, irgendwie. Leute, da kam Take On Me von A-ha,
Playlist. Oh, ich schon für die Playlist wieder. Playlist.
Sehr gut, ja.
Sehr gut. Das ist einfach da auf vom Fernseher da. Ja, also ich finde es toll, wenn die Leute daran Spaß haben, ist einfach nicht meins. Ja, ich gehe lieber raus, laufen oder dann, wenn es geht, ins Fitti. Also, ja.
Was ist mit im Fernseher im Garten oder im Bildschirm im Garten? Das haben wir nämlich manchmal
das
gemacht.
Gesehen bei
Yoga
dir. Ja.
Im Garten.
Habe ich noch nicht
und
ausprobiert.
Das ist cool.
Okay.
Oder generell nicht am Bildschirm was nachmachen.
Ja, ich glaube auch das.
Was machst du denn da draußen? Laufen?
Jetzt in der Natur? Ja, ich bin ja ein Läufer, also ich laufe gerne. Ich habe mich auch dann mal hinterfragt, wahrscheinlich bin ich doch eher der, du hast mal gefragt, bist du ein...
Was für ein Mensch bist du
eigentlich? Ja, das war auch gut. Das haben wir, übrigens waren wir frech. Vor zwei Episoden waren wir frech. Wir haben Annika nämlich gefragt, was bist du für ein Mensch? Und wir haben nicht unsere Definition. Das machen wir mit unserem nächsten Gast, dann sagen wir...
Jeder muss erstmal beschreiben, was für ein Mensch er ist.
Für ein Mensch er ist, genau.
Okay. Ja. Und dann machen wir erst mit, wenn wir wieder einen Gast haben.
Also jetzt verraten wir nicht, was für Menschen wir sind. Wir müssen es noch überlegen. Okay. Aber du hast mich mal gefragt, ob ich ein Genussläufer oder ein, was hast du gesagt, Genuss oder
Selbstbestrafungsläufer? Keine Ahnung. Das ist mein Style.
Sehr gut. Das ist auch nicht schlecht. Nee, ich glaube, ich bin zum Großteil so ein fast noch eher Genussläufer. Ja, also.
Was genießt du da?
Ich sein. Also, so. Ich kann auch schlecht Feldwege laufen, weil ich mich dann konzentrieren muss, wo ich hintrete. Ich laufe meistens irgendwie so geasphaltierte Pisten, weil ich dann eigentlich, ich bin gar nicht beim Laufen. Also es ist wie Meditation so ein bisschen. Ich bin dann in mir, ich denke an irgendwas, habe Musik auf den Ohren, ist schön.
Aber hast du mal, ist es mit Schwimmen oder Radfahren vergleichbar?
Das wäre bestimmt ähnlich. Ich bin allerdings auch weder Schwimmer noch Radfahrer. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich sein kann.
Mhm. Ja. Ja, ich wollte eigentlich an einem Triathlon teilnehmen und mich darauf vorbereiten, so einen kleinen, aber der ist jetzt leider ausgefallen. Das wusste ich schon
früh. Wo wäre der gewesen?
Natürlich im Saarland, was auch schon lange nicht
mehr gekommen ist. Finaleinlauf im Ludwigsmarkstadion.
Nein, Busthalsee oder am Losheimer Stausee. Insider wissen, was gemeint ist. Da wäre es gewesen. Und ich schon mal eine Sache vorweg, das Saarland wird heute nochmal ganz prominent auftauchen gegen Ende der Episode.
Oh Gott, ich habe Angst.
Das habe ich dann aber abgebrochen, also mich da akribisch darauf vorzubereiten, weil ich wusste, das findet nicht statt. Oder ich konnte darauf spekulieren, es wäre jetzt Anfang September gewesen. Und da habe ich ja angefangen, mich auch mit dem Rennradfahren zu beschäftigen. Das ist echt super, so zum Rauskommen und zum Ich-Sein und sowas. Und das finde ich, für mich ist es angenehmer als das Laufen. Beim Laufen fühle ich mich schwer. Okay. Da merke ich mit jedem Schritt so, dass ich Gewicht durch die Gegend trage, und beim Radfahren, dann kriegst du halt früh Geschwindigkeit, so bist leicht.
Ich glaube, dann musst du einfach noch öfter, also ich kann das Gefühl verstehen, ja. Bei mir ist es, glaube ich, beim Radfahren genauso, dass wenn man ein gewisses Level hat, dass es dann eben einfach nur, dass es dann erst schön ist,
könnte sein. Wie ist das bei euch da draußen an den Radiogeräten?
An den Fernmelde.
Laufen
wie
oder Radfahren?
Wie hieß das früher? Fernmeldeempfänger? Nee, ja. War das beim Bund? Nee. Ist das ein Radfahren?
Ja. Was dummes Geschwätz, jetzt aber ja, los
also
hier.
Jetzt sind uns schon zu Ohren gestiegen, ja. Die Wärme hier gerade.
Ja.
Sonst gibt es eigentlich auch gerade nichts Neues, oder?
Läuft alles?
Ja, ich, oder?
Nee, also wirklich, eine News sollte man auch ernst nehmen. Das ist alles ein bisschen Transition 1, 2, 3, 4, 5 geworden. Nee, News ist vielleicht noch bei mir.
Ich hatte schon News, ich hatte Homeworkout, das war mein Part.
Ach, das sind News.
Ja.
Okay, ich versuche es ein bisschen beruflicher zu sehen. Wenn ich es kann, bereite ich mich latent darauf vor, im Sommer ein sogenanntes Forschungsfreisemester zu bekommen und das dann eben für Forschung zu verwenden. Da bin ich von Lehre befreit und kann dann massiv forschen. Das bereite ich gerade vor und passenderweise soll das auch zum Thema informeller Sport sein.
Na cool. Musst du dann auch praktisch Lehre vorschieben, also mehr Lehre machen in einem Semester davor? Oder wie ist das?
Genau, ich mache ein bisschen mehr Lehre und werde ich was über einen Lehrauftrag dann noch kompensieren und du musst deutlich mehr machen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist mal hier das Ding abjingeln. Das ist mal Zeit. So, jetzt aber Transition 1. Die wollen wir aber nicht zu lang halten, damit du dich auch auslassen kannst heute.
Ja, ich bin schon voller Vorfreude auf
und
das Thema.
Mich in meine Grenzen einpferchen kannst.
Was ist die neue Rubrik Träume im Sport?
Ab der nächsten Episode
kommt die Träume im Sport. Da habe ich nämlich zahlreich. Ich glaube, das ganze Sportding war für mich ein einziger Traum. Ich habe ja schon erzählt, dass ich gerne der Quarterback gewesen wäre, der Underdog im Finale. Ich wäre aber auch gerne, und das leitet auch über zum informellen Sport, ich wäre gerne so ein total mutiger BMXer oder Skater gewesen, dem es scheißegal ist, wenn er 13 Treppen runterspringt und sich dann irgendwie bei die Knie bricht.
Hm. Ich wollte immer danken können. Das habe ich schon erzählt.
Du hast immerhin zum Baby Dank geschafft.
Aber es gibt ja so ein, das ist ein sehr martialisches Bild. Der Engländer sagt, you get dunked on. Also wenn man auf eine andere Person drauf dankt, das ist so im Basketball, nennt man, hatte ich mit aufs Poster genommen. Auf ein Bild, ja. Wenn ein anderer Spieler praktisch, ich versuche mal zu umschreiben, wenn ein Verteidiger hochspringt, der Angreifer springt noch höher und dankt über die andere Person drüber.
Das muss ein
Gefühl sein. Dass,
also in meinen Träumen spielt die Erniedrigung eher eine geringere Rolle. Dafür habe ich halt dich in der Realität.
So, Leute, also, das war herzlich willkommen zu One Sportsman. So, wollen wir uns da mal reinstürzen?
Ja, komm, ich habe da so viele Punkte, dann fangen wir an.
Ja, komm, damit ihr euch auch nicht zu lange auf die Folter spannt. Los geht's. So, bevor du aber jetzt mit irgendwas anfängst, tu uns doch mal einen Gefallen, auch für unsere Hörer da draußen, die jetzt vielleicht das nicht zu ihrem Hobby gemacht haben, wie du jetzt. Definier das doch uns mal gerade. Informeller Sport, ganz kurz für einfache Geister. Was ist das überhaupt?
Also informeller Sport ist der Sport, bei dem ich potenziell alle möglichen Handlungsrollen im Sport selbst übernehme. Klingt jetzt nicht so ganz einfach, ist aber auch, man kann es, glaube ich, verstehen. Also informeller Sport ist der Sport, den ich potenziell selbst organisiere und mir selbst vermittle. Mhm. Ne, und den ich natürlich selbst betreibe. So. Man könnte es auch es gibt viele Synonyme, der freie Sport hieß es auch mal in einigen Veröffentlichen, aber der selbstorganisierte Sport, Und früher, bevor ich mich auch etwas tiefer da auch mit meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, dann ist da immer so eine Abgrenzung zu anderen populären Institutionen erwähnt worden. Also als der Sport, der eben nicht in Schule und Verein stattfindet. Mhm. Vor allem für Kinder und Jugendliche. Und das fand ich früher auch, wird seiner Rolle nicht gerecht, weil der Sport, der eben nicht in Schule und Verein stattfindet, ist der populärste Sport. Der Sport, der am häufigsten betrieben wird, vom Kindesalter bis ins hohe Seniorenalter, ist informeller Sport.
Gibt es da absolute Zahlen zu?
Da gibt es absolute Zahlen zu. Ich habe lange keine größeren Untersuchungen mehr, aber das muss man ein bisschen differenzieren mit Jugendalter und Erwachsenenalter, aber also 80% der Jugendlichen sind informell aktiv, das kann man sagen. So. Und wenn man so eine Altersspanne 12 bis 17 nimmt, und das sind nur, sagen wir mal, 35% im Verein, um schon mal so die Unterschiede zu sehen. Das ist über 100%. Und das heißt, es gibt welche, die sowohl im Verein als auch im informellen Bereich tätig sind. Das hat mich in der Forschung auch mal interessiert. Was passiert da eigentlich, wenn Leute in der Schule, im Verein und auch selbst organisiert zum Beispiel Fußball spielen? Das ist alles völlig unterschiedlich.
Genau, klar. Ja. Ein Beispiel aus eigener, du würdest jetzt bestimmt sagen, das ist informeller Sport. Auch wenn ich das mich damals, glaube ich, nicht so selbst definiert habe. Ich habe ja Basketball gespielt, so, und wir haben uns abseits von unserem Vereintraining auch auf dem Streetballplatz getroffen.
Und was war da anders?
Da ging es martialischer zu.
Auch, ja. Und warum?
Ja, weil das irgendwie, Streetball ist ja immer noch so ein bisschen, jetzt heißt es ja 3x3. Weil wir haben uns auch eigene Regeln gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen was, wo du, glaube ich, auch noch bestimmt drauf zu sprechen kommst. Wir waren unsere eigenen Herren da. Da gab es keinen Supervisor. Da gab es zwar auch eine Hierarchie, also von wer hat mehr zu sagen, wer hat weniger zu sagen, aber das haben wir eben selbst bestimmt. Oder das hat das soziale Gefüge bestimmt. Das ist ja besonders, glaube ich.
Genau, das habe ich dann auch, wenn ich Studenten in der Prüfung frage, dann sind das meistens ganz einfache Fragen, mit denen das anfängt, worin sich das eigentlich unterscheidet. Und wenn man das Fußballspielen nimmt oder auch das Laufen nimmt oder vielleicht das Schwimmen im Freibad nimmt, dann kommt man ziemlich schnell dazu, sagt, okay, es gibt gar keine Regeln. Manchmal ist auch Platzgrößen gar nicht festgelegt oder so. Und da merkt man schon, dass bei solchen informellen Betätigungen, also die Selbstorganisation eine große Rolle spielt. Und das fängt schon allein bei den Zielen an, bei der Motivation. Warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und wenn man nochmal das Beispiel Bolzen im Park nimmt oder der Fußballverein, dann kann das Bolzen im Park aus ganz unterschiedlichen Gründen betrieben werden. Also da gibt es ja Gruppen, die zählen nicht mal die Tore, sondern die haben irgendwie Bock darauf, irgendwie coole Aktionen zu bringen. Einer flankt rein und man versucht dann den eher im Seitfallzieher reinzubringen. Und wenn du das im Verein bringst, und das habe ich mal erforscht, so zu vergleichen, die Trainer regen sich tierisch auf über das Gefummel. Ne? Aber dann wünscht sich der DFB wieder den Straßenfußball zurück. Das gibt's so nicht.
Ja, vielleicht werde ich das ein oder andere Mal nochmal heute autobiografisch werden. Aber was wir auch auf dem Streetballplatz früher für Faxen gemacht haben, irgendwie Behind-the-Back-Pässe hinterm Rücken, da hätte es im Training, das muss man dann auch aufpassen, dass man das nicht übernimmt für den Vereinssport, den wir dann haben, weil da uns jetzt in der Tat Ärger gegeben. Ja.
Du hast ja eben auch das Laufen genannt, also bist du auch immer noch nach wie vor informell tätig, und du hast beschrieben, dass du am Bildschirm Fitness betrieben hast, auch eine informelle Betätigung. Also man kann auch sagen, all das, wo ich nicht eine bestimmte Institution betrete, wo ich nicht irgendwo reingehe, zu einer bestimmten Uhrzeit wieder rausgehe, das sind doch viele, viele informelle Betätigungen. Und das wird auch gerade für Jugend wieder relevanter, und dafür gibt es Gründe.
Darf ich eine Rückfrage? Also was heißt Rückfrage? Du hast eben, weil das, da sehe ich aber in der Tat eine Unterscheidung zwischen meinem, du hast Motive genannt, und da ist eine Unterscheidung bei mir persönlich zumindest zu erkennen, wenn ich jetzt laufen gehe und früher auf dem Streetballplatz war Basketball spielen, da war doch der krasse Unterschied, dass ich sage, also bei mir selbst, das Streetballspielen habe ich wirklich nur aus Spaß gemacht. Mm. Das hat einfach nur Bock gemacht. Ja? Mm. Das Laufen tut mir auch gut und macht auch Spaß, aber ich habe auch das Gefühl, da schwingt noch so ein bisschen Gesundheits-Fitness-Thematik mit, was ich bei den spielerischen Sachen überhaupt nicht hatte. Da sind wir danach zu Meckes gegangen und haben uns vollgehauen. Also das war
Der Subtitel heißt ja, ich mache so, wie ich es will. Das heißt, du kannst dir auch so ein richtiges Sportpuzzle zusammensetzen. Ne? Du gehst Streetball spielen, just for fun, um Tricks zu machen, um deine Kumpels zu treffen. Dann gehst du joggen, vielleicht aus Fitnessgründen, vielleicht um auch irgendeinen vereinsorganisierten Sport zu unterstützen. Dann gehst du im Urlaub Bodyboarden oder Kiten und machst das irgendwie, um die Natur zu genießen. Du kannst im informellen Sport, bist du dein eigener Herr. Ja? Mhm. Und das ist erstmal aus einer pädagogischen Sichtweise sehr interessant zu sagen, okay, hier können Menschen selbst gestalten, hier ist ihre Selbstgestaltungsfähigkeit gefragt. Das ist einer der zentralen Begriffe, die im Kontext informeller Sport immer wieder fallen, seine Deutungsoffenheit. Mhm. Oder der Aktive übernimmt Deutungshoheit. Wie gestaltest du dir denn zum Beispiel dein Laufen? Was ist da für dich wichtig? Wie machst du das?
Welche Bestandteile? Welche
Strecken, wie lang ist das? Welche Zeit?
Ja, ich habe verschiedene Streckenauswahl. Also eine wichtige Sache ist für mich eigentlich, ich hasse Runden zu laufen. Mhm. Also ich laufe zum Beispiel nie auf der Tatanbahn irgendwie in irgendeinem Stadion. Ich möchte immer Strecken sehen. Also wie sagt man? Eine Reise machen.
Ja, genau, ja? Eine sinnvolle Strecke.
Ja. Ich laufe zum Beispiel auch nie AB,
ja,
BA.
Ja, ja.
Also viele sagen auch, lass mal dahin laufen und laufen wir zurück. Nee, ich laufe immer eine Rundstrecke. Ja. Ja, also das ist so, was mir das ausmacht.
Deswegen mag ich auch bei Seen einen See überqueren. Also wirklich dann anzufangen, auf der anderen Seite rauszukommen.
Ne? Ja, genau. Das
ist noch cooler.
Man hat irgendwie das Gefühl, man hat was erreicht, so eine Reise. Ja, das ist so. Aber sonst gibt es eigentlich nicht viele Bausteine. Das ist einfach für mich.
Ja, aber du läufst nicht 3 Stunden, du machst keine Intervallläufe, machst du selber so, ne?
Ja.
Ja. Man, das ist oft ganz unbewusst, aber das kriegen Kinder halt, für uns ist das alles klar, weil im Erwachsenenalter die letzten Austritte aus den Vereinen sind stattgefunden. Jetzt ist ja fast nur noch informelles Sporttreiben da, ne? Da kommen jetzt kommerzielle Anbieter dazu, da müssen wir auch gleich drüber sprechen, aber den Jugendlichen ist das noch sehr, sehr bewusst als ein anderes Geschehen. Da sind viele im Verein, die haben ihren Schulsport und die haben diesen informellen Bereich. Und ich finde diesen informellen Bereich unglaublich wichtig für junge Menschen. Man muss dabei einiges bedenken und vor allem gehört dazu, dass dieser tolle Bereich, wo ich selbst kreativ tätig werden kann, dass der ganz bestimmte Zugangsvoraussetzungen hat. Also da kann tatsächlich nicht jeder mitmachen. Mhm. Und insofern muss ich als Stadt oder als Kommune überlegen, okay, ich will, dass die Kinder sich hier bewegen, ich will ihnen was bieten, ich stelle eine Ramp hin, eine Skateanlage, aber da kommt nicht jeder hin.
Ja.
Da kommen ganz bestimmte Kids hin, die ganz bestimmte motorische Voraussetzungen haben, die vielleicht sogar noch das Geld dazu haben, sich ein Skateboard leisten zu können. Da kommen vielleicht auch nur Kids hin, die sich gerne der Öffentlichkeit mit präsentieren. Ne? Und die Mädchen bleiben vermehrt draußen. Also da
oder dürfen auch gar nicht auf die Fläche. Mhm. Es gibt ja auch, dass sich dann Autoritäten bilden, die diese Flächen dann für sich okkupieren.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Mhm. Weil ich auch, gut, dass du Streetballplatz angesprochen hast, auch in dem Bereich geforscht habe, wie sich also auf solchen öffentlichen Plätzen so etablierten Außenseiterfigurationen dann verdichten. Also da ist nicht jeder gleich, hat nicht jeder gleichermaßen Zugriff auf die schönen Erlebnisse. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber was ich gerne vorher noch machen will, ist mal zu unterscheiden beim informellen Sport, was für verschiedene Richtungen es da gibt. Und da muss man 2 Sachen deutlich unterscheiden. Das sind 2 unterschiedliche Diskussionen. Und ich würde, glaube ich, eine auch aussortieren zu einem anderen Podcast. Und zwar aus dieser Symbiose der Handlungsrollen, wie ich das nenne, dass ich also organisieren, vermitteln und treiben gleichzeitig kann, in einer Verschmelzung, entstehen 2 unterschiedliche Dinge. Es kann ganz banale, klassische Sportarten kopiert werden. Das ist eigentlich das Gängige. Also man spielt Fußball und in Ermangelung eines perfekten Platzes stellt man sich 4 Rucksäcke hin und man spielt es aber doch irgendwie fast so, man versucht an sich anzugleichen, etwas Klassisches. Ich gehe laufen und joggen, genau wie es vielleicht Leichtathleten im Ausdauerbereich machen. Ich ziehe meine Bahnen im Schwimmbad ähnlich wie eigentlich die Schwimmer. Es kann aber auch aus dieser Symbiose, aus dieser Deutungshoheit etwas Modernes entstehen. Etwas, was es so noch gar nicht gibt. Und das verhandeln wir in der Sportwissenschaft unter dem Label Trendsport. Mhm. Ja, wo sich also sogar ein neuer Sport entwickelt. Skateboarding ist das populärste Beispiel wahrscheinlich. Le Parcours, BMX, aber auch Surf-Szenen, also im Wasser mit zunehmend Kite-Szenen, aber auch Fitnessbewegungen. Das sind alles Dinge, wo nicht irgendwie ein Sport, den es sowieso schon institutionell gab,
Der dann nicht verändert wurde, genau.
Genau, sondern es entsteht aus dieser Freiheit etwas Eigenes. Hatties ist ein schönes Beispiel. Das bitte mal googeln, wenn man es nicht kennt. Ne? Also, da hat jemand auch im Schwimmbad mit einem Gummifußball
auf der Tischtennisplatte
geköpft und dann ist da irgendwie ein Trend entstanden. Das ist jetzt ein wichtiger Begriff. Aber ich würde das, glaube ich, ganz gerne aussortieren, weil hier kommt so viel mit rein, was super spannend ist.
Ich glaube, eine Trendsportfolge können wir auf alle Fälle nochmal.
Vielleicht eine eigene Skateboarding-Folge auch. Da kommen jetzt so Sachen wie Stilisierung. Man entwickelt einen Stil, man macht zu seinem Lebensstil Skater sein, aber auch Surfer sein oder da kommt Eventisierung dazu, Skate-Events, kommen daraus. Also das ist eine ganz, ganz eigene Entwicklung. Aus informellem Sport entsteht nämlich auch eine Befruchtung unserer Sportkultur. Was informell war, das kann auch plötzlich in der Schule sein.
Und das Spannende ist ja, dass auch informelle Inhalte sich auch zurücknormieren lassen von Verbänden, die dann das aufgreifen. Siehe Olympia und Skateboarding. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit geht, aber ja, mal kurzer Input. Da fällt dann doch schon auf, dass wenn man einen Wettkampfgedanken wieder kriegt, auch in informellen Sportarten, dass die dann doch schon, wie kann man sagen, dass die eine Normierung bedingen, um sozusagen zu sagen, ich trainiere auf den Wettkampf hin und wer das macht, der braucht eben die, oh Gott, jetzt bin ich im Thema, die Pipe oder wie nennt man es, die dann einen richtigen Winkel hat oder irgendwie sowas.
Ich brauche ja im Grunde sogar einen Verband, ich brauche ein Trikot, ich brauche eine Trainingsstruktur.
Ja.
Das müssen wir beim Thema Skateboarding vielleicht tatsächlich mal machen. Da kenne ich also viele gute Leute, die genau die Thematik haben. Das wird Irrsinn. Ne? Da gibt es natürlich die Sportskater irgendwann, die dann auch für Deutschland skaten. So.
Kleiner Ausblick, gibt es da eigentlich auch schon Trainer?
Die sind gerade auf der Suche danach. Ja, also ja.
Also gibt es einen Skateboard-Bundestrainer?
Den gibt es nicht. Es gibt aber meines Wissens einen Bundesstützpunkt in Berlin.
Okay, also da lehnen wir uns jetzt gerade noch nicht so weit aus dem Fenster, aber das machen wir mal.
Und vielleicht, um das kurz noch ein bisschen in andere Richtung zu bringen, für diesen informellen Sport hat auch so die Mediatisierung nochmal so einen Schub gebracht in den letzten 5 Jahren. Die GoPro zum Beispiel, also sich jetzt Werbung, wahrscheinlich gibt es auch andere Kopfkameras.
Aber Action-Cam.
Das hat so die auch so Downhill-Szenen nach vorne gebracht.
Und Freeriding mit Skiern.
Und da sieht man mal, ich glaube, da weiß jetzt jeder auch so, was gemeint ist. Die Sachen, die man sich so auf YouTube zeigt, ist eher der informelle Sport, den ich als Trendsport bezeichnen würde. Obwohl der Begriff, ich finde ihn nicht gut. Da muss man nochmal unterscheiden, was ist ein Trend? Da gibt es auch Definitionen zu. So länger als 5 Jahre, genau. Das muss sich ausbreiten. Unterschied zu einem Hype oder zu einer Nische. Ich finde es für den Schulsport ganz interessant, weil da hat man, glaube ich, bei vielen Dingen gedacht, das ist ein Megatrend, das bleibt. So wie bei Inlineskaten, das ist sicher ein Megatrend, das ist einfach da, es hat sich gesellschaftlich etabliert.
Und kommt jetzt auch wieder übrigens.
Kommt wieder, ist immer da gewesen, wird stärker. Aber was zum Beispiel ein Hype war, wo ich glaube, dass die Schule viel zu früh zugeschlagen hat, ist Jumpstyle. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das ist eine
Tanzrichtung,
die
im Jahr 2008 populär war. Und der hat irgendwie die Schule, den informellen Sport, überholt. Man macht immer noch Jumpstyle in der Schule.
Echt?
Obwohl das schon 12 Jahre her ist und die Schüler, die das machen, die sollten erreicht werden, weil es ein Trend ist.
Ich habe es nie in der Schule gemacht.
Ja.
Truth be told.
Ja, ich Gott sei Dank auch nicht.
Vielleicht können wir aber nochmal eine Sache, die hast du eben schon angerissen, die ist ja schon für viele, die uns zuhören, die auch aus Vereinen kommen, interessant. Kannst du klare, ich sag jetzt mal, Trennlinien ziehen? Hey, das gibt einem der Verein, das gibt einem der informelle Sport. Also für mich, ich gebe mal eine Sache rein, die kannst du dann eventuell aufnehmen oder durchstreichen. Beim Verein gibt es, wenn ich jetzt aus elterlicher Perspektive sprechen würde, schon eine Art Supervisor, einen Anleiter, einer, der kontrolliert, in welche Richtung die eventuell Bildungs-, Erziehungsprozesse gehen, in Form eines Trainers, einer Trainerin. Ja? Das Ding würde mich jetzt erstmal so als Elternteil, wenn ich sage, hey, mein Jugendlicher, mein Kind, der soll irgendwas machen, würde mich erstmal irgendwie ein bisschen beruhigen, könnte man sagen. Ist das verständlich für dich?
Absolut. Also das, was wir in Forschung auch gesehen haben, wenn Jugendliche in diesen beiden Institutionen tätig waren, ist, dass sich die Eltern für den Verein deutlich mehr interessiert haben oder involviert waren in das Vereinsgeschehen als beim informellen Sport. Wenn der Sohn jetzt skaten war oder die Tochter vielleicht mit Inline-Skates mit den Freundinnen unterwegs war, dann fragen die nicht nach, und wie bist du da gefahren und wie klappt dein Olli und so. Ne, man muss darüber fast schon lachen. Also Eltern, die irgendwie an der Skate-Ramp stehen und irgendwie die Kids anfeuern.
Sick, dude!
Ich wollte da mal eine Kampagne draus machen, dass man irgendwie so eine Werbung für den informellen Sport, kann ich vielleicht noch was zu sagen machen, wo man so Eltern in vollem Eifer sieht, wie sie am Rande offensichtlich eines Sportplatzes schreien und höher, höher, was, du hast das doch immer gekonnt und sowas. Man weiß erst nicht, um was es geht. Und dann geht der Kameraschwenk so auf den Skater, der sich nur dann umdreht, irgendwie den Kopf schüttelt oder was weiß ich was.
Ja, macht, wollen wir den drehen? Komm, wir drehen den.
Genau. Und dann wird der Claim so, der Sport gehört dir. Sowas. Ne?
Und das ist oder zum Beispiel, ich mach so, wie ich es will, bei unserem Titel zu bleiben.
Da kommen wir gleich schon zu dem Punkt, den ich sehr wichtig finde. Also, dass Jugendliche und Kinder Räume haben, die tatsächlich für sich organisiert sind, die sie selbst organisieren, wo sie ihr eigenes Ding machen können und wo sie eine Opposition zu Erwachsenen auch bilden können. Ich finde Opposition zu Erwachsenen wichtig. Auf der anderen Seite bietet, das hast du richtig erkannt, der Verein natürlich eine gewisse Sicherheit. Ich bin in einem intergenerationalen System. So, da ist ein Erwachsener, der zeigt, wie es geht. Das ist schön, das ist toll. Und was vor allem toll ist, was der informelle Sport nicht hat, es sei denn, es geht Richtung Events und doch Wettkampf und sowas, was er nicht hat, ist so ein perfekt organisiertes Ligensystem wie die Großen. Also ich kann, weiß nicht, wenn du Basketball im Verein gespielt hast, gibt es eine Fiktion, so als wärst du tatsächlich schon groß und du kannst liegen, du kannst aufsteigen und absteigen. Das hast du beim informellen Sport alles nicht.
Ja. Eine Sache, die ich gerne noch anfügen würde, auch aus meiner eigenen Forschung, was ich auch schon herausgefunden habe, das möchte ich nochmal eingeben, Unterschied Verein, informeller Sport. Da sagen doch viele Jugendliche, einmal als Vorteil des informellen Sports, hey, da kann ich auch zu Zeiten aktiv werden, wo ich es möchte. Das stimmt mal mehr, mal weniger, weil es gibt ja dann doch auch, ich sag mal, niederschwellige Organisationsstrukturen, wo man sagt, hey, wir treffen uns am Dienstagabend auf dem Streetballplatz. Ja, aber erstmal sind das auch keine großen Konsequenzen, wenn jetzt Paul nicht oder Melanie nicht zum Spiel kommt. Ja, im Verein ist das ja häufig anders. Da bin ich dann zu fixen Zeiten, doch da ist die Halle reserviert oder ist das Spielfeld reserviert, da bin ich zu einer Zeit gebunden. Das wird einmal als leichter Nachteil für den Verein angelastet, aber, und jetzt kommt der große Konflikt, in den sich viele Jugendliche oder wahrscheinlich auch einige Erwachsene sehen, es ist dann doch ein Mittel, um den inneren Schweinehund so ein bisschen zu überwinden. Also der Verein, dass gesagt wird, hey, das ist jetzt meine Trainingszeit, da sehen alle anderen, dass ich nicht da bin, ich muss jetzt dahin. So ein bisschen als Druck auch. Ja.
Ich glaube auch, dass so, wenn es um den Mannschaftssport geht und man jeden braucht und seine 12 Leute zum Volleyball spielen braucht, so eine äußere Struktur funktioniert. Erwachsene kriegen das ganz gut hin, sich informelle Sportstrukturen zu basteln und trotzdem relativ diszipliniert die auch einzuhalten, wenn man an so Lauftreffs, aber auch so informelle Volleyballgruppen und sowas denkt. Aber bei Jugendlichen hast du schon recht. Insofern gibt es auch einige Sportarten, die informell im Grunde auch nicht zustande kommen. Es gibt jetzt nicht so informellen Handball oder sowas. Es gibt schon so klassische informelle Sportarten. Und Streetball natürlich ist was anderes als Basketball. Ich kann es tatsächlich 2-gegen-2 machen. Das war ja ein Riesenhype so am Beginn der 90er. Ja. Da ist ja auch eine eigene, fast eigentlich eine Trendsportkultur etabliert worden und nicht das Basketball imitiert worden. Der informelle Sport, das hast du richtig beschrieben, der ist, man kann zwar flexibel zugreifen, aber ist viel zerbrechlicher als der Vereinssport. Vor allem, weil wir reden meistens, wenn wir hier sprechen, über Deutschland, es regnet die ganze Zeit. Also hier in Mainz jetzt nicht so, aber irgendwann wird es kalt. Ja, ne? Und genau. Oktober bis März ist der informelle Sport tot, der da draußen stattfindet. Müssen wir gleich noch über den informellen Sport reden, über so neue Szenen. Und dann kannst du da viel von berichten, weil auch Fitnesssport unter Jugendlichen populärer wird. Und da ist dieses Argument mit der Flexibilität unglaublich stark. Und das bekomme ich auch von Verbänden zurückgespiegelt, dass die Jugendlichen diese Flexibilität genießen und brauchen. Ich habe es, glaube ich, in einer Episode schon mal gesagt, man guckt nicht mehr nach einer Fernsehzeitung, um 7:45 kommt der Tatort. Der Jugendliche, und das sage ich mal ganz selbstbewusst, makrosoziologisch, der Jugendliche guckt Fernsehen, wann er will.
Der streamt, genau.
Und genauso treibt der jetzt Sport.
Und was noch dazu kommt, vielleicht ist das ein gesellschaftliches Problem, dass auch dass der Einzelne viel mehr im Mittelpunkt steht, aber das muss man zweiteilen. In informellen Bereichen, wo auch in Teams gespielt wird, also du hast eben den Streetballplatz genannt, da steht ja auch letztendlich nicht das Endergebnis, also irgendein Leistungsprinzip im Vordergrund. Und wenn in informellen Kontexten, wie zum Beispiel im Fitness, dann doch ein Produkt erreicht werden soll, was ja schon auch mit einer gewissen Leistung zusammenhängt, dann erfreut das viele Jugendliche, dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Das heißt, sie müssen sich nicht abstimmen mit irgendwelchen anderen Leuten. Sie sind selbst für ihren Erfolg verantwortlich. Und das haben ja viele Jugendliche zurückgemeldet, dass sie das gut finden. Ja, dass sie sich selbst disziplinieren müssen, dürfen, können und unabhängig sind von der Leistung anderer.
Ja, gerade was, also Mannschaftssport im informellen Bereich, Fußball, Basketball, jetzt auch im jungen Erwachsenenalter, das gibt es immer wieder Versuche, da auch so eine Art Ligenstruktur auch zu bauen. Es gab eine große Szene der bunten Ligen, das ist ein bisschen abgeflacht, das betrifft das Fußballspielen, wo also informelle Fußballligen entstanden sind und im Grunde hat sich das zu einem Vereinssport entwickelt. Die Leute haben regelmäßig trainiert, die haben sich noch mehr angefeindet als in einem Kreisligaspiel, die brauchten schließlich irgendwann einen Schiedsrichter.
Ich wollte also, gerade fragen, dann gab es erstmal auch keinen Schiedsrichter?
Ja, genau, es hat sich dann, so gibt es dann so Reorganisationstendenzen auch immer wieder. Ne? Man will laufen, will beim Marathon mitmachen, dann kommt die Szene der Lauftreffs dann plötzlich wieder auf. Ähnliche Vereinsstrukturen. Oder, und jetzt möchte ich noch ein ganz wichtiges Thema hier eröffnen, auch Vereinsgründungen mit dem Zweck, politisch mitzusprechen, weil der informelle Sport im Grunde keinen Verband und keine Lobby hat und ein Skateboarder einer Stadt für ihre Rechte einstehen, in der Stadt eben zu skateboarden, weil die gelten im Grunde als Spielzeuge, die Skateboarder rechtlich. Und ich kann Plätze in der Stadt eben schließen und öffnen und Skater verbieten und sonst wie.
Es gibt ja auch Thema Skater, einige Städte, du wirst vielleicht Beispiele im Kopf haben, die dann wirklich bauliche Veränderungen vorgenommen haben, um dann eben einen, oh Gott, Grind, richtig? Ja, oder Slide, also auf dem Geländer oder auf einer Kante.
Fragen wir die Hörer einfach.
Ja, wie heißt es jetzt genau? Dass das dann nicht mehr möglich ist, weil dann irgendwie eine Kante oder irgendwas reingebaut wurde, weil man die da nicht haben wollte.
Ja, stattdessen gibt es dann, und da hat sich in Köln der Dom Skateboarding e.V. gegründet. Die haben dann also, sind also in die Politik dann auch reingekommen durch die Vereinsgründung. Die haben dann eine Ausweichfläche bekommen. Die mussten vom Kölner Dom weg. Also wer jetzt den Kölner Dom besucht, der sieht dort keine Skater mehr auf der Domplatte. Okay. Das war ein Hotspot in Europa. Noch vor 10 Jahren ein Hotspot.
Wo sind die hinverlagert
worden? Die sind Kap am Südkai, nennt sich das, in der Südstadt. Die haben eine unglaublich tolle Anlage dort sich selbst geschaffen. Also die hatten dann Architekten in ihren eigenen Reihen in diesem Verein und die haben viel Gelder bekommen von der Stadt, um sich dort wirklich einen Platz zu bauen.
Ah, okay, das ist ja spannend, weil das liefere ich gerne nach. Du weißt es vielleicht, es gibt auch eine Stadt, ich habe es jetzt nicht vor Augen, die praktisch auch Skater auslagern wollte, das aber gar nicht angenommen wurde von denjenigen. Das heißt, da in Köln konnten sie sich selbst praktisch die Anlage gestalten.
Ja, es war ein Prozess. Also da gab es auch Demos und da gab es viele unschöne Situationen. Es hat sich über Jahre gezogen und zähneknirschend haben sie dann einen Platz Gott sei Dank eben nicht bekommen und hingesetzt, wie viele Städte und Kommunen das machen.
Ja, sagen, genau. Ja,
wir wissen schon, was für euch gut ist und stellen euch dann da irgendwie eine Halfpipe hin. Keine Sau fährt Halfpipe. Die brauchen also gute Street-Elemente. Und die haben, das fand ich ganz schön, die haben dann so weltweit bekannte Obstacles dort nachgebaut. Hast du also ein ganz bestimmtes Ding, das du in Barcelona findest, eins aus Miami findest du dann in Köln wieder. Cool. Das ist ein toller Platz. Kap am Südkai besuchen, ist super angenommen. Und es war letztendlich, glaube ich, nur noch so ein soziologischer Fetisch, dass man gesagt hat, oh, die Skater müssen sich im Stadtbild zeigen. Die haben das jetzt eigentlich akzeptiert. Auch wenn es schade ist, dass man kein Brett klappern und keine Tricks direkt dort hat, wo die Touristen sind. Ne? Und das sind ganz tolle Steine dort. Wer da mal, dann doch mal mit einem Rollschuh über die Domplatte fährt, merkt, um was es da ging. Und dann gibt es diese berühmte Treppe, die hatte 7 Stufen, die sprang man runter. Und das war wirklich auch touristisch, würde ich sagen, für Köln sinnvoll, dass man die Skate auf der Domplatte hatte. So ändern sich aber die Zeiten.
Jetzt sind wir schon wieder im Skateboarding.
Ja.
Das müssen wir auf eine Skateboarding-Episode definitiv festnageln.
Aber Raum ist ein Thema auch nicht für Skateboarding. Das sieht man jetzt gerade, auch wer sich in Mainz umguckt. Die Städte und Kommunen sind immer darauf bedacht, auch den informellen Sport zu berücksichtigen. Und das machen die unterschiedlich gut. Was brauchen Bürger denn? Jetzt ist man wieder auf dem Film, Fitnessanlagen.
Ja, also da aber es gibt auch die von einigen Kommunen diese, wie sagt man, diese Tendenz auf Open Gyms wieder. Das kennt man aus Amerika.
Ja,
ist das, das meine ich, ist das völlig, also nicht im Sinne von Gym von Kraftgym, sondern auch Open Gym im Sinne von Turnhalle. Ja, also in Amerika zum Beispiel gibt es ganz viele Highschools und so. Ich erinnere mich immer dran an meinen Basketballtrainer aus Limburg, der mir immer erzählt hat, hier bei uns, ich weiß gar nicht, was die hier mit ihren Hallen haben, bei uns, da gehst du nach der Schule, kannst in die Sporthalle gehen, kannst du Körbe werfen.
Ich vermute,
versicherungstechnisch.
Das wird kommen, also gerade die Innenstädte und erweiterten Innenstädte werden sich in Zukunft umgestalten müssen, auch nach Corona. Der Onlinehandel wird den Einzelhandel in den Innenstädten platt machen. Es wird also neue Freiflächen eventuell geben, neue Nutzungskonzepte geben und ich glaube, dass auch der Sport wieder etwas mehr in die Innenstadt zurückkehren wird dadurch. Und da ist Fitness im Moment gerade das zentrale Thema. Ja. Bevor wir da sind, da haben wir vielleicht dann noch ein paar Minuten. Es heißt immer so schön, informeller Sport und für die Bürger. Eine Sache möchte ich noch ganz klarstellen. Ich habe es schon anfänglich mal gesagt. Nicht jeder hat da Zugang. Mhm. Ja, und ich konnte auch in Forschungsarbeiten dann mal zeigen, ich muss in der Lage sein, ja, ich muss ein bisschen was können auch. Ich kann nicht auf den Streetballplatz gehen und gar nichts können. Also die Schule ist auch ein bisschen dafür verantwortlich, vielleicht auch das Elternhaus, Kindern das mitzugeben, was man auch im informellen Sport braucht. Manchmal brauche ich auch Kohle. Ich kann nicht einfach so segeln oder
ja,
ne, Golf spielen, was vielleicht auch noch informelle Tendenzen hat.
Manchmal gibt es auch einen Gatekeeper, so eine Art von Autoritätsperson, der einen dann da reinlässt
also oder mitmachen darf. Also Trendsport mit Sicherheit bei Half-Street-Ball-Anlagen auch. Das konnte ich auch selber erleben. Und da wird es ganz interessant, sich selten. Man braucht ein Netzwerk. Man braucht im Grunde schon, bevor man auf die Anlage geht, Freunde, mit denen man da hingeht.
Genau.
Das ist gar nicht so umgekehrt, dass also der informelle Sport zum Netzwerk führt, sondern das Netzwerk führt zum informellen Sport.
Man braucht schon einen Eingeweihten, ja, kann man sagen, ja, der dann da ist und sagen, hier, der ist cool, lass den mal mitmachen.
Und was man dann auch braucht, jetzt kommen wir gleich zum Fitness-Thema, ich brauche meine eigenen Vermittlungswege. Also wenn es irgendwo um was geht, wo man sich verbessern möchte, dann muss ich in der Lage sein, selbst danach zu gucken, wer bringt mir das eigentlich bei? Kann ich jemanden fragen, ne, beim Streetballplatz, wie das geht mit der Taktik so? Kann ich als Surfer jemanden fragen, wie das mit den Wellen ist? Kann ich im Internet gucken? Ne, sowas.
Aber das ist ja beim Streetball eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil da könnte man ja sogar sagen, geh in den Verein, lern mal die Grundzüge vom Basketball. Ja, gut,
dann wird das aber
spannender ist das ja in Sportarten, wo es keine Vereinsstruktur gibt. Ich sage jetzt mal Parcours zum Beispiel.
Ja.
Also ich, wenn du jetzt sagen würdest, hier, Taisi, fang mal mit Parcours an, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde mir auf YouTube-Videos reinziehen. Mhm. So würde ich mir irgendwie Selbststudium betreiben,
ja,
mit YouTube-Videos. Oder ich würde irgendeinen kennen, mit dem ich jetzt gut kann, der das vielleicht macht. Mhm. Aber sonst hätte ich doch erstmal gar keine Anlaufstelle.
Ja, das ist jetzt das Interessante. Und das würde ich gerne mal abschließend noch im Zusammenhang mit Fitness diskutieren. Weil informeller Sport ist ein Gradmesser unserer Gesellschaft, ist immer auch Wandlungen unterworfen. Ich habe es in der letzten Episode gesagt, bei Once Upon a Time in den 70er Jahren ist das Informelle eigentlich erst losgetreten worden. Ne? Und dann gab es in den 90ern so erste Szeneentwicklung, wo auch Sportpädagogen mit offenen Augen staunend sich angeguckt haben, was die Leute plötzlich in der Stadt machen, das als große Opposition zum klassischen Sport gedeutet haben. Das hat sich in die 2000er reingehalten. Aber dann wurde es plötzlich bunter und vielfältiger. Lauf, Treff, Laufen, Marathonbewegung kam noch dazu. Und jetzt stellen wir, und dann war im Grunde das Vorgehen so, dass die großen Marken, weiß nicht, Red Bull oder Nike, guckten, was machen die coolen Leute da? Machen
die coolen Jungs.
Ja, was machen die coolen Jungs? Die statten wir mal aus mit unserem Equipment und nutzen die als Werbung.
Dann kam noch die berühmte Actioncam obendrauf.
Genau, und heute ist es im Grunde umgekehrt. Heute gehen die kommerziellen Anbieter eigentlich gehen vor, ne, und sagen, okay, wir entwickeln Trends mit. Und das kann ich dort besonders gut, wo es gar nicht so sehr um Style und mein eigenes Ding geht, wie es vielleicht noch bei den Trendsportarten war, sondern da, wo es um Fitness, Expertise und das Verbesserung eigener Körperleistungen geht. Und deswegen kommen massiv die Trends zurzeit aus dem Fitnessbereich und von Firmen.
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir ein ganz spannendes Thema, weil sich das eben auch geändert hat. Also keine Stil-Kulturen mehr, sondern es sind Wissenskulturen geworden im Fitness. Sicher gibt es da auch stilistische Varianten, eine Calisthenics-Szene und ähnliches. Ich bin da noch nicht ganz so drin, da bräuchte man auch mehr Forschung in dem Bereich. Aber jetzt geht es auch massiv darum, erstens, ich gehe in einen kommerziellen Kontext, ich zahle jetzt auch dafür. Ja, Outdoor-Bootcamps, ich habe eine monatliche Mitgliedschaft in dem informellen Sport eigentlich. Könnte ich doch genauso mit einem Bildschirm im Garten machen, aber ich zahle jetzt auch für eigentlich informelle Tätigkeiten und ich komme plötzlich wieder externe Expertise dazu. Jemand leitet an. Und wie ist das bei den Jugendlichen jetzt?
Ja, also du hast eine Sache, die wir differenzieren müssen, schon gesagt, und das ist zwar der finanzielle Aufwand. Ja, den Jugendlichen, ich habe ja auch Erhebungen in verschiedenen Arten von Fitnessstudios durchgeführt, also das heißt von dem High-Budget-Gym, gut, ich will jetzt keine Marken nennen, aber die dann schon in 80 bis 90 Euro ist ja schon höherpreisig pro Monat, der Monatsbeitrag, bis hin so die klassischen großen Ketten, wo 19 Euro im Monat aufgerufen wird. Und da ist den Jugendlichen schon bewusst, dass auch mit dieser Preisabstufung auch ein Unterschied in der Betreuung stattfindet. Also dass wenn man sich mit Jugendlichen in der in Low-Budget-Studios unterhält oder wenn man da auch sieht, wie da mit Trainern umgegangen wird, da ist kaum ein Trainer da, da ist wenig Trainersituationen, wo man sagt, hey, da findet jetzt wirklich ein Verhältnis Trainer-Trainierender statt. Ganz anders ist das in High-Budget-Gyms, wo wirklich, ich sage jetzt mal, auch die Expertise an Trainern da ist, ich sage mal im Sinne von einem wobei, das ist jetzt schwierig, ich möchte nicht den Trainern in Low-Budget-Gyms Expertise absprechen, nur ich gehe davon aus, dass, das ist ja auch in Zahlen festgehalten, dass ein wirklicher Abschluss, eine Lizenz doch eher dann da in höher bezahlten Studios vorhanden ist. Und da ist den Jugendlichen doch bewusst, dass das gezahlte Geld auch für die Qualität der Beratung, so würde ich es ausdrücken, verantwortlich ist. Mhm.
Aber das spielt im informellen Sport eben noch nie eine Rolle, dass, wenn man es jetzt auf Jugendliche bezieht, Jugendgruppen, die Sport treiben, eine Beratung brauchen oder Beratung wollen, noch dazu von Erwachsenen. Das ist eine interessante Entwicklung, dass man sich freiwillig in einen geschützten Raum gibt, der von Erwachsenen eben auch geschützt wird. Das spricht für eine Veränderung in der Gesellschaft, ein wieder näher zusammenrücken der Generationen. Und das spricht doch für eine sehr starke Überfokussierung von eigener Leistungsfähigkeit.
Ich möchte jetzt meine eigenen Dissergebnisse meiner Forschung eigentlich nicht schon alle raushauen, aber ich kann soweit schon verraten, dass diese Einstellung zu Trainern, habe ich ja schon angeteased, dass diese Einstellung zu Trainern und deren Expertise sich wandelt, je nachdem, wie lange ein Trainierender im Fitnesskontext sich bewegt. Ja, also vielleicht gehen wir dann doch auch schon wieder, wenn jemand länger in diesem informellen Fitnessbereich tätig ist, dass er dann doch sich eher von Trainern abtut und doch zu Mittrainierenden hin orientiert. Aus Gründen, die jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen.
Ja, jedenfalls ist, was man sagen muss, ist, dass der Zugang jetzt vereinfacht ist. Also anders als in den Sportszenen der 2000er kann ich, ohne irgendwie cool zu sein und ein großes Netzwerk zu haben und ja, sportmotorisch geschickt zu sein auf dem Rollbrett oder sonstigem oder Fußball spielen, Basketball zocken kann, kann ich da gut reingehen. Das haben wir auch in der sozialen Arbeit schon festgestellt, dass man dieses Thema Fitness im informellen Bereich gut nutzen kann, um Jugendliche auch zu binden, die sonst gar nicht so einen Zugang auch zum selbstorganisierten Sport haben und zum Fremdorganisierten schon gar nicht. Also da hängt schon viel mit dran. Aber man kann gespannt sein, wo diese ganze informelle Sportentwicklung hingeht. Also ich fokussiere zurzeit sehr stark auf die Thematik Raum. Da verändert sich gerade vieles, da bin ich sehr gespannt. Ich bin eingeladen, in der Stadt Frankfurt mit darüber nachzudenken, wie Schulhöfe offen gestaltet werden kann, dass informeller Sport und Sporttreiben auf den Schulhof, dass das zusammenkommt. Da müssen wir uns also Gedanken machen.
Geht ja fast in diese Open Gym Richtung aus Amerika.
Genau. Ja. Es wird weniger getrennt und der Stadtraum, der soll zum Sporttreiben und zum Bewegen einladen. Da muss man sich fragen, was ist denn das? Und da muss man schon wieder so Gerechtigkeitsdiskurse, auch wenn die vielen lästig sind, führen. Denn man muss auch wieder an Mädchen denken, beispielsweise bei der Szene. Immer wenn es auch um Trendsport ging, alles jungsdominierte Szenen, ja. Was haben wir genannt? Fußball spielen, Basketball. Jetzt schaust du dir mal Szenen an, wo Mädchen dazukommen. Der Streetballplatz ist ein raues Pflaster. Da gibt es keine Inklusion. Ein weiterer Vorteil von Schule und Verein. Hier gibt es Erwachsene, die helfen mir bei der Integration auf dem rauen Pflaster des informellen Sports. Da ist man nicht inklusiv.
Kleiner Ausblick, um den Mund wässrig zu machen. Einer der nächsten beiden Episoden werden wir das Thema Gender aufgreifen mit einer lieben
Professorin aus Wuppertal. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Da müssen wir einiges mal nochmal zusammentragen. Und deswegen ist auch mein Fokus, der ums gerecht zu gestalten, auch im Stadtraum so Sportraum zu etablieren, dass auch Mädchen Lust haben, sich dort zu bewegen. Das ist im Goethepark hier in Mainz ganz gut gelungen. Da gibt es zum Beispiel eine sehr große Rollfläche. Und das ist für Mädchen so zwischen 9 und 14 ein großes Thema. Und das können die saugut mit Inlineskates, mit Rollschuhen, mit anderen Rollgeräten. Da zeigen die sich gerne. Also
das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, dass du den Hörern nochmal so, weil da fragt sich bestimmt der ein oder andere, ja, was meint er denn damit? Was sind denn typisch weibliche Bewegungsfelder
in dem Zusammenhang? Ja, das kann man,
also glaube ich, Rollfläche hast du jetzt gerade schon genannt.
Das ist immer schwierig. Also man würde eher sagen, es gibt halt eben so typisch maskulin, das hat sich etabliert, typisch maskuline Sportterrains. So, die sind davon gekennzeichnet, dass sie gut sichtbar sind, dass man sich da toll darstellen kann. Dann haben wir einen sehr starken Fokus auf Ball und Ballspieler. Es gibt viele Fußballtore und viele Basketballplätze. Mädchen, das weiß man aus der Empirie, bevorzugen, das ist alles sehr durchschnittlich, da gibt es natürlich auch ganz andere Beispiele, ja, bevorzugen Nischen, also sich auch verstecken können, sich nicht immer unbedingt zeigen und für jeden sichtbar sein können, sich eher aus einem Versteck, in Anführungszeichen, herauslösen. Die bevorzugen Nischen für Kommunikation, spielt eine viel größere Rolle beim Sporttreiben. Rollsport, Akrobatik, Gymnastisches, mehr ohne Ball, aber viel mit Laufen, viel mit Bewegen, viel mit Künsten auch, und auch in den Fitnessszenen sind sie eigentlich ganz gut zu Hause. Mhm. Weniger Ball wäre schon mal ein Anfang im öffentlichen Raum. Ja, man denkt so oft, wenn es darum geht, Stadtraum bewegt zu gestalten, so wo kommt der nächste Basketballkorb oder wo kommt das nächste Fußballtor hin? Mhm. Und da muss man die Augen, glaube ich, ein bisschen weiter öffnen.
Ja, ich finde die ganze Thematik total spannend. Also wurde auch Zeit, dass wir sie jetzt aufgegriffen haben, informeller Sport. Ich glaube, wir können das ein oder andere Spezielle nochmal rauspicken. Auf alle Fälle Skateboarding haben wir schon angesprochen.
Ja.
Und jetzt würde ich dir einfach nochmal, weil das war ja so dein Steckenpferd, wie immer noch, die Paradedisziplin, habe ich am Anfang gesagt. Willst du nochmal so eine kleine Zusammenfassung am Ende?
Ja, vielleicht eher ein Ausblick, weil ich ja auch Pädagoge bin und sagen, was ist pädagogisch wünschenswert? Ist erstens wünschenswert, dass möglichst viele Menschen Zugang eben haben zum informellen Sport, weil es wertvoll ist, sich seinen eigenen Sport zu gestalten. Das heißt, man muss als Eltern, man muss als Familie und man muss aber vor allem als Sportunterricht darauf vorbereiten. Und das heißt, ich muss auch darauf vorbereiten, wie ich meine eigenen Bedürfnisse erkennen kann, wie ich selbst kreativ die gestalten kann, und ich muss auch motorische Fähigkeiten bekommen, um in dem einen oder anderen informellen Sport mitzumachen, und man muss sehr stark weiter forschen in den Bereichen, weil das sich sehr stark verändert. Eine Sache zum Googlen noch, Hobbyhorsing, ein informeller Sporttrend, der aus Finnland kommt, das ist auch so ein Mädchentrend, wenn man so will, und das finde ich, da sieht man so ganz stark die Ironie, die auch im informellen Sporttreiben stecken kann. Ich will es nicht verraten, Hobbyhorse oder Hobbyhorsing googeln. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, ist aber dann auch gleich so vortragsartig, ne? Ich hätte gerne mehr Sachen nicht gewusst, sozusagen.
Ach hier, das ist absolut. Ich hoffe, ich konnte als Sidekick den ein oder andere auch heute ein bisschen mehr autobiografische Episoden einsteuern.
Ja, das ist auch das, genau, das hat beim Podcast hören, fällt es mir auch immer auf, so Episodengeschichten, die helfen natürlich. Also ich habe 2006 dann einen Sommer auf dem Streetballplatz in Köln verbracht für meine Forschung. Da sind so viele lustige Geschichten, also was, wie man da gedisst wird von Etablierten da zum Beispiel.
Hast du auch mit Basketball gespielt?
Ja, ja, ach so, ja. Es war eine Ethnografie, und ja, ich war dann auch super stolz, als ich mal bei den Coolen so in der Mannschaft sein darf. Die hatten krasse Tricks. So. Es war immer so, man konnte fordern, es war 5 gegen 5 allerdings. Ja. Man konnte fordern, und die Etablierten haben das so gemacht, das Verliererteam, das hat sich dann irgendwie bis auf eine Person komplett ausgewechselt und war einfach das nächste Team wieder. Sodass da die Etablierten immer dauerhaft gespielt haben, wo ich gesagt hätte, ey Leute, also wenn ich tapiert gewesen wäre, wir brauchen da ein System irgendwie, ne? Wir müssen uns da irgendwie anmelden und so. Aber so funktioniert das da nicht. Ja, da waren 50 Leute und ein Platz, und das ging nur über Hierarchie.
Winner stays, ja, sagt man dazu.
Genau, Winner stays. Und als ich dann irgendwann mal selbst mein Handtuch, ist ja wie im Freibad, dann da bei so einigermaßen Etablierten dann aufschlagen durfte, dann ging es auch leichter mit dem Spielen. Und dann macht das Bock. Dann macht das Bock, so geile Spieler auf dem Streetballplatz. Aber vorher habe ich dann nur rumgehangen, habe einen gefragt und hier. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, das sich integrieren zu können, Smalltalk halten zu können. Ey, was hast du denn da für ein Trikot an? Und ey, ist auch meine Mannschaft. Und
das ist, ne? diese Offenheit Neuem gegenüber, ich glaube, das ist die größte Herausforderung im informellen Sport. Dass man sich einfach auf die Leute, die da ist, einlassen kann.
Ja. Ah, da gibt es ja echt, also so viele Trottel sind da unterwegs auf der Welt, und die sind natürlich auch im informellen Sport.
Klar.
Angeber und
aber weißt du,
leicht das, durchschaubare,
ja, das Aufschneider. Ist aber auch das ist auch das Interessante, weil, also natürlich kann man das auch bewerten, ja klar, und das muss man auch für sich dann ganz schnell so im Sinne der Menschenkenntnis abhaken, ja. Aber ich finde es auch total interessant, mit solchen Leuten in Kontakt total zu kommen.
Und mit wem ich damals auf dem Streetballplatz nämlich war, der wird mich nicht kennen, aber ich habe seinen Namen behalten, weil er war 14, er war in so einer coolen Gang, die waren auch bei Köln oder Bonn Basketball im Verein gespielt und die waren immer auf dem Streetballplatz und einer war 14 und der war schon 1,90 Meter groß, Tibor Pleiss.
Der Tibor, ja klar. Geil.
Der müsste so jünger sein als ich. Dann ist der doch auch schon über 30 mittlerweile, oder?
Ach, das genau weiß ich jetzt nicht.
Der ist dann später, war im Draft irgendwie USA, ist aber, glaube ich, in Spanien dann gespielt. Und das war absurd. Das war absurd, den zu sehen. Ne? Also was für ein Außenseiter. Er ist unter den Gleichaltrigen irgendwie mit 14, mit der Riesengröße. Aber du konntest so gut, Ärzte haben das dann errechnet, dass der mal irgendwie 2 Meter, weiß nicht, wie groß er jetzt mittlerweile ist, aber fast 2,20 meine ich.
Ja, also oder? In die Richtung. Also riesig. Also zwischen 2,14 und 2,20, genau. Irgendwas da würde ich jetzt sagen.
Und die Eltern, die selbst Basketballer waren zu der Zeit, die wussten das und die haben schon sehr, sehr früh alles darauf gesetzt.
Okay.
Die wussten, okay, der wird so groß, den trainieren wir ab der Kindheit. Mhm. Das wird funktionieren, das muss funktionieren. Es hat irgendwie funktioniert, glaube ich.
Ja, es hat gut, hat funktioniert.
Nicht so richtig top gut, wie man sich vielleicht hätte vorstellen können.
Ja, in der NBA hat er jetzt keinen Fuß gefasst, ja. Aber...
gut genug.
Ja, ich finde es halt immer in Anführungszeichen schön, wenn sowas funktioniert. Aber es ist natürlich ein Riesenrisiko, wenn da eine Verletzung reinhaut. Und er war ja auch verletzt. Ja. Und ja.
Und die müssen dann irgendwann Masse kriegen, die Kollegen. Ne? Die sind dann groß und.
Bei den ganz großen Spielern ist es immer so, die haben natürlich für die sehr bulligen Center-Spieler einen Angriffspunkt, wo sie dann auch sehr schnell nicht stabil werden.
Weißt du, wer mein Lieblingsspieler war? Ja? Patrick Ewing. Mm. Das ist natürlich auch ein Tier gewesen.
Ja. Ne? Der hat aber nicht mit dir gespielt.
Das ist wieder Träume im Sport.
Träume im Sport. Aber das kommt erst nächste Episode. Diesmal gibt es noch Once Upon a Time. Los. So, und wir sind heute in der 6. Episode. Das heißt, wir gehen 60 Jahre zurück und zwar ins Jahr 1960.
Kurze Zwischenfrage, wie differenzieren wir denn nachher 1780 von 1770? Da bin ich sehr gespannt.
Ja, mal gucken.
Irgendwann verdichtet sich's doch stark.
Da müssen wir Jahrhunderte nehmen oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber ich habe mal hier einen Dorfsound nochmal für euch, der meine kleine Story anjingelt. Nämlich im Jahr 1960, Tim, ist wer geboren? Pierluigi Collina.
Ich habe den Blick direkt
Ein Schiedsrichterkollege, zwar aus einer anderen Sportart. Also wer ihn nicht kennt, wahrscheinlich kennen ihn jetzt alle. Also ich würde es eigentlich sagen, ist einer der, wenn nicht der bekannteste Schiedsrichter der Welt.
Kann man das so? Bekannter als Urs Meier?
Ich glaube schon. genannt wurde ja Glatze gnadenlos, wenn man das auf Deutsch.
Aber nur von der Bild-Zeitung und vom Express.
Das weiß ich auch nicht so ganz genau,
wie das gemacht hat. Glatze gnadenlos ist gut.
Ja, also das ist so der, den ich auch...
einmal in der Klausur erwischt werden und von dem angeguckt, erwischt werden, damit hörst du auf zu studieren.
Der hat auch unglaublich viele, der war da noch auf, ich weiß es noch, der war noch auf Pro Evolution Soccer, zweimal auf dem Cover und also das finde ich eine, als ich das gesehen habe, ich gesagt, den muss ich unterbringen, weil ich den einfach eine sensationelle Persönlichkeit finde.
Weil man auch als Schiedsrichter Anerkennung irgendwann finden kann.
Irgendwann ja, entweder als Schiedsrichter oder in der Freiwilligen Feuerwehr.
Ja. Toller Typ. Ja. Hat der das Finale geschießt, wo es diese... Ja, hat er nicht. Er ist ja Italiener, ne? Darf er gar nicht Italien schießen.
Genau. Oder? Ich glaube aus Bologna.
Okay. Dann darf
ist auch ich weiß es deshalb, weil er ist auch Basketballfan von einem... jetzt weiß ich nicht. Fortudiodo, irgendwie Bologna heißen die, aber die sind mittlerweile...
Aber der hat nicht das Spiel geschießt, wo der Zidane da diesen Kopfstoß an...
Oh nein.
Da kann er ja gar nicht, oder? Wenn Italien spielt, darf wahrscheinlich kein italienischer Schiedsrichter schießen. In einem Länderfußball.
Nein,
das geht nicht.
Das geht nicht.
Ja, okay. Ja. Das wollte ich nur klären. Das war's?
Aber ich kann noch etwas empfehlen. Ja. Nämlich, es gibt eine ganz tolle, auch von einem berühmten deutschen Kollegen, leider auch wieder aus dem Fußball. Was heißt leider? Aber aus dem Fußball. Es gibt eine ganz, ganz tolle Reportage von der Sportschau, wer es noch nicht gesehen hat. Die nennt sich Karten, Pfiffe, fette Bässe. Und zwar bei Dennis Aitekin. Ganz tolle.
Wer ist das?
Schiedsrichter in der Bundesliga.
Okay. Mhm.
Und kennst du auch das vom Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter. Geiler Typ und geil gemacht Episode. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit der Thematik ein bisschen interessiert. Also das sind auch alles irgendwie nur Menschen.
Schön, dass jetzt hier noch Fans zum Schiedsrichter fetisch bekehrt werden.
Ja, ist auf YouTube verfügbar, Leute. Also
gibt es auch ähnlich wie bei den besten Toren so die 10 coolsten Schiedsrichterentscheidungen und Pfiffe so auf YouTube?
Meistens sind es dann die schlechtesten, die es da hinschauen. Ach, sind die schlechtesten?
Ja, dann doch. Ja, gut, ja, klar.
So, diese Facepalm-Situation.
Da gab es doch ganz absurde Sachen noch vor dieser Torkamera-Geschichte, dass das Ding überhaupt gar nicht im Tor war und solche Sachen, ne?
Ja, dieser Seitennetz sowas. Und sowas, ja.
Das mochte ich. Träume im Sport, sowas.
Es gibt,
das
finde ich super, dass sowas passiert. Es gibt bei Zaglers wunderbare Welt des Fußballs das Kacktor des Monats.
Ja, ach so, ja.
Kennst
schön.
Du das? Ja,
ja.
Das
nee,
das kenne ich. Irgendwelche solche Reihen oder des Jahres oder der Woche. Also ihr wisst, was ich meine da draußen. Das sind so die irgendwelche reingestolperten Dinger. Ja. Das ist auch sehr, sehr lustig. Cool.
So, 1960, ihr lieben Saarländer da draußen.
Können wir das bitte im Dialekt kriegen?
1960, also das Tor ist wieder saarländische Geschichte. Ich kann es überhaupt nicht mehr. Also jeder, der das hört, der wird das jetzt, ich kann es wirklich gar nicht mehr. Aber Quierschied, die Person ist in Quierschied geboren, 1937 meine ich, in Quierschied geboren im Saarland und ist 1960 als erster Mensch die 100 Meter in 10,0 gelaufen. Oh. 1960 und war im gleichen Jahr auch Olympiasieger in Rom. Die Rede ist von Armin Harry.
Ah ja, okay. Ich
weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast.
Nein, weder Armin Harry noch Quierschied. Wo liegt das?
Quierschied liegt relativ mittig im Saarland, nördlich von Saarbrücken.
Okay, aber das ist ja nur ein Side-Fact.
Ja, genau. Korrigiert mich da, wo Quierschied liegt. Also jeder, der im Saarland war auch mal in Quierschied. Die hatten auch einen Leichtathletikverein, Quierschied, glaube ich. Naja, Armin Harry, das war dann sofort, jeder Saarländer ist ja froh, wenn es da jemanden berühmten gibt, der da rauskommt. Aber das muss ja ein großes Ding, überlegt dir mal, 1960 läuft ja 10,0. Das wird, wenn es elektronisch gemessen ist, immer noch nach unten korrigiert, um irgendwie 0,24.
Okay.
Aber trotzdem, da ist ja gar nicht so weit weg von so einem Usain Bolt oder was die später in den 80ern gelaufen sind. Mhm. Calvin Smith 9,93, war ein krasser Typ.
In Rom ist er das gelaufen?
In Rom 1960, nee, das ist er in Zürich im Letzigrund gelaufen.
Was war nochmal in Rom?
10,9 in Rom, gleiches Jahr Olympische Spiele, ist er mit 10,2 Olympiasieger geworden. Und ich habe ihn auch heute natürlich gegoogelt, er lebt noch und hat es, glaube ich, mit einem Gläschen Wein seinen runden Geburtstag, der auch neulich erst stattfand, sein runder Geburtstag nicht, das Jubiläum seines Erfolgs, das hat er gefeiert und hat dann, war in Frankfurt auch als Leichtathlet dann noch aktiv später und toller Typ, tolle schön. Geschichte.
Ja.
Ich habe kurz die Illusion gehabt, ich könnte nicht das Telefon kriegen für Once Upon a Time. Jetzt noch Armin Harry anrufen, das wäre natürlich auch schön, ne? Dass man die Athleten irgendwie dran kriegt. Das geht aber nur mit Saarland.
Hast du gegoogelt, wo er wohnt oder wo er lebt?
Nee, ich glaube aber, er lebt tatsächlich nicht mehr im Saarland. Ich meine, dass da irgendwie in Hessen, das wäre eher was für dich.
Du schwer auch nicht so weit weg.
Abzugreifen ist.
Ich vermische irgendwelche Dialekte. Ich
muss ist Sensation.
Ist eine Sensation. Okay.
10-0 lauft der. 10-0 lauft der aus Quierschied.
Wunderbar.
Sag mal Quierscht? Nee, Quierschied. Meine erste Freundin kam aus Fischbach, das ist der Vorort von Quierschied. Und bitte jingle.
Und jetzt schnell weg. Schnell weg jingeln hier.
Saarland. Ja. Gott, schwer da rauszukommen, sag ich dir.
Ja, du hast es geschafft.
Nach Rheinland-Pfalz.
Also gut, das ist halt Step by Step.
Ist aber auch schön da. Für alle Hörer, wir verlosen mal was.
Was verlosen wir denn?
Wir verlosen eine Saarlandreise mit Tim Bindel.
Okay.
Es geht hier los, man fährt dann ins Saarland, fährt zu allen Orten, die hier in den Podcast-Episoden genannt wurden.
Dauer 7 Minuten.
Ludwigsparkstadion, Quierschied, Riegelsberger Freibad, Großtalsee, Losheimer Stausee, ist schon einiges
geworden. Du weißt ja noch alles.
Ja, siehst du.
Respekt.
Dann gibt es eine kleine Rundreise durch Saarland dadurch. Man muss nur...
dann gibt es einen schönen Schwenksteak, macht ihr doch immer?
Machen Schwenger noch
Schwenger. Am
Schluss und dann geht's abends zurück. Ich denke immer noch in Karlsberg und dann geht's zurück. Einen Tag Saarland mit Tim Bindel. Man muss nur folgende Frage beantworten, die wir uns noch einfallen lassen und beim nächsten Mal präsentieren. Oder fällt dir spontan eine Frage?
Nee, also ich präsentiere noch unseren Haftungsdisclaimer. Ja, alle Angaben wie immer ohne Gewähr bei diesem Gewinnspiel. Ja. Ja, und nicht mitmachen dürfen Verwandte, Mitangestellte und sonstige.
Und wir selbst vielleicht auch.
Achso, nee, und wir selbst.
Nicht, dass ich mit denen von Saarland fahren
muss. Ich wollte gerade sagen, hallo, das hat mir noch niemand einer angeboten. Wenn mir mal wer anbieten wird, komm, mach mal eine Reise mit mir ins Saarland, Mensch, schwer Herz und eine Seele.
Ja, ja. Die Frage ist, sollte vielleicht auch im Saarland gehen? Ja? Das Saarland war mal eigenständig, war ein eigenes Land. Und die Frage, eine ganz bierernste Frage, von wann bis wann war das Saarland eigenständig?
Okay, ja? Gut.
Wer die Frage, für die Frage zu schwer ist, darf auch die Frage beantworten, war Christian Theiss Schiedsrichter oder bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Sehr gut, genau.
Eine der beiden Fragen per E-Mail an One and a Half Sportsman.
Das gibt's noch nicht.
Gibt's noch nicht. Haben wir noch nicht. Ihr findet uns aber ihr sonst über uns. Insta.
Genau.
Dann losen wir aus und dann geht's einen Tag mit dem Bindel ins Saarland. Viel Spaß.
So, und genau, jetzt haben wir auf noch hier rum zu albern und sagen noch zwei Sätze zu unserer Episode. Ja, informeller Sport. Ich glaube, haben wir was ganz Schönes zusammengeeiert.
Absolut. Immer ein spannendes Thema. Ich bin selbst auch gerne im informellen Sport aktiv, probiere da viel aus. Jetzt auch tausendmal genannt Skateboarding, vielleicht deswegen so oft, aber auch viele andere Sachen. Ich schwimme gerne in Seen und mir gefällt auch so dieses, ich mache da mein eigenes Ding irgendwie draus. Manchmal ist es aber auch schön, sich von jemandem gesagt zu bekommen, wie es geht, wie es funktioniert und in einer organisierten Gruppe zu sein.
Genau.
Ich glaube, das ist aber auch klar geworden, dass es hier kein Für und Wider gibt, sondern dass es sich ergänzende Arten sind.
Hat alles Vor- und Nachteile und...
Aber nicht vergessen, der informelle Sport ist der größte Sport in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir an den Schulsport denken, auf was bereitet der vor, an was muss der sich auch anlehnen vielleicht mal, das muss nicht zwingend der Vereinssport sein, sondern das können die vielen informellen Betätigungen sein, auf die junge Menschen vorbereitet sein müssen. Die sich aber auch ändern, weswegen Menschen auch kreative Sportler sein sollten, finde
ich. Das war doch ein schönes Credo zum Abschluss. In diesem Sinne können wir sagen, das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage.
Wir haben zwei Antworten und die eine Antwort hat Christian Theiss.
Und die andere Tim Bindel.
Und in diesem Sinne ein informelles Ciao, ciao.
Geht da raus und treibt Sport.